Es gibt ein Wort im Alten Testament und ein Wort im Neuen. Im Alten heißt es so, verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Und ihr kennt, Dankeschön, ihr kennt das Wort im Neuen Testament. Da hat Paulus tatsächlich den Fluch über diejenigen ausgesprochen, die den Herrn Jesus Christus nicht lieben. Und dann natürlich auch über diejenigen, die ein anderes Evangelium predigen. Wer den Herrn liebt, wird das ursprüngliche Evangelium verkündigen. Und das in der Liebe Gottes. Ein Vers ist es, auf den ich kurz eingehen möchte, aus 1. Timotheus 1. Und zwar ist das Vers 16. Und dann lese ich aus dem 2. Korinther, dem 4. Kapitel. Und anschließend übersetze ich heute mal nach langer, langer Zeit eine Predigt Bruder Brenhims aus dem Jahre 59. Aber eine ganz gewaltige Predigt. Sie war mir zum Segen und ich weiß, dass sie uns allen zum Segen gereichen wird. Da mag jemand vielleicht gerade schnell denken, das ist aber eine alte Predigt. Der Prophet Jesaja ist älter. Und der Brief an Timotheus auch. Und der Brief des Petrus noch, auch ja. Nein, Gottes Wort wird nie alt. Wenn es der Geist neu und lebendig macht, ist es neu und lebendig. Zu jeder Zeit, an allen Orten und überall. Und das möge heute in unserer Mitte so sein. Und speziell für euch, die ihr heute von Gott berührt, von Gott geheilt werden möchtet. Ihr wisst ja, Bruder Brenhim war ein ausgesprochener Heilungsevangelist, wenn man dieses Wort so nutzen kann. Keiner hatte solch einen Erfolg im Gebet für die Kranken wie dieser Mann. Und seine Predigten waren fast alle in dieser Richtung aufgebaut, dass Menschen die Gnade erleben, aber auch Gott erleben mit Heilungen und Befreiung und so weiter. Lesen wir noch einmal den 16. Vers aus 1. Timotheus 1. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren, weil Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für die Menschen künftighin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. Ehe Paulus sein Erlebnis hatte und speziell auch diesen Brief geschrieben hat, waren schon längst viele tausende gläubig geworden. Bei der ersten Predigt des Petrus wurden 3000 gläubig und später noch einige tausend, die hinzukamen. Überall verbreitete sich das Wort des Herrn und viele kamen zum Glauben. In Paulus, so haben wir es gelesen, hat Gott ein Beispiel geben wollen, dass er langmütig ist. Gott hat zugeschaut, wie dieser Mann wütete, wie er die Christen verfolgte. Aber dann kam die Stunde, dann kam der Tag. Gott hat Langmut geübt, aber als die Stunde kam, hat er sich diesem Manne, der so wütete, geoffenbart. Er hat sich ihm kundgetan und hat ihn als Beispiel gegeben, was zukünftig für alle bereitet ist, die zum Glauben und zum ewigen Leben gelangen würden. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Wir sollten nicht unter diesem Niveau leben, denn das alles, was unter diesem Standard ist, folgt nicht dem Beispiel, das Gott uns hier in seinem Worte durch Paulus gegeben hat. Möge es in uns einfach zu einem großen Verlangen werden, dass wir sagen könnten, Herr, wenn du ein Beispiel gegeben hast, ich werde gerade an das Wort aus Johannes 13 erinnert, da wusch der Herr seinen Jüngern die Füße und sprach, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich an euch getan habe. Wenn nun hier davon die Rede ist, dass Gott einen Saulus zum Paulus gemacht hat und ihn als Beispiel gesetzt, dann sollen wir tun oder mit uns soll geschehen, was mit ihm geschehen ist. Wollte man eine Bibelstelle gegen die andere ausspielen, was ja keiner von uns tut, aber Paulus sagt an einer Stelle, dass er im Gesetz unsträflich gewandelt ist und so weiter. Ihr kennt die Stelle ja. Und hier heißt es, im ungläubigen Zustand. Er war sehr gläubig. Oh ja, er war für die Sache Gottes, aber fragt mich nicht nach Sonnenschein. Jede Menge. Aber nicht in der göttlichen Art. Nicht in der Weise Jesu Christi. Sondern nach der Art der Schriftgelehrten und nach der Art der Pharisäer. Aber er eiferte für Gott, sagt er an anderer Stelle. Nur geschah das im Unverstand. Es geschah in Umnachtung. Dann aber offenbarte sich der Herr ihm als das Licht und er wurde gerettet, wurde erleuchtet und war frei. Es kann uns passieren, vielleicht haben auch wir geeifert, ein jeder auf seine Art. In der Gemeinderichtung, in der wir uns befanden, wir waren eifrig, wir haben getan, was wir konnten, und meinten, wir tun Gott einen großen Dienst. Dann aber kam der Tag, an dem es Gott gefiel, seinen Sohn in uns zu offenbaren. Und als das mit dem Offenbaren losging, erkannten wir, dass vorher alles nicht im Willen Gottes war. Der Wille Gottes im Leben eines Menschen beginnt mit der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Gott sich einem Menschen offenbart, ihn rettet, ihn vom verkehrten Wege auf den richtigen Weg bringt, da beginnt das rechte Gläubigsein, der richtige Gottesdienst und alles, was dazugehört. Aus 2. Korinther 4 möchte ich von Vers 16 bis 18 lesen. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum werden wir auch nicht verzagt. Nein, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft. Amen. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 18. Weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Amen. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Amen. Und da denken wir an das Wort, er schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Auch wir, wenn wir heute Abend Gott erleben wollen, müssen wir von allem Sichtbaren wegsehen und auf den Unsichtbaren schauen, als sähen wir ihn. Möge es uns aus Gnaden heute vergönnt sein, wie es hier geschrieben steht, dass unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft empfängt. Wer möchte heute gestärkt werden? Wer möchte heute gesegnet werden? Wer möchte heute geheilt werden? Wer möchte gerettet werden? Heute kann alles geschehen. Und ich sage euch, möge Gott uns Glauben schenken, dann wird es geschehen. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Vergessen wir es nicht. Uns soll ein ewiges Vollgewicht der Herrlichkeit Gottes geschenkt werden, ein volles Maß. Und deshalb, weil wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Das Sichtbare ist zeitlich, ist vergänglich, hält nur auf. Das Unsichtbare ist ewig und wohl dem, der aus der Zeitlichkeit im Geiste in die Ewigkeit hinaufgenommen, hinaufgehoben wird. Gott segne uns alle. Lasst uns singen, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur. Alles ist möglich, oh glaube nur. Glaube nur. Alles ist möglich, oh glaube nur.
Die Jünger haben ihre Augen erhoben und sahen die heilige Stadt in einer Entfernung und sie begannen zu frohlocken und zu sagen, jetzt wird das Königreich hergestellt werden. Und dieser bestimmte Mann, der dorthin kam, er besuchte Palästina und er sagte, die Menschen sind in den letzten Jahren dahin gekommen, ob durch die Täler, über die Hügel. Und sie sagten, sie waren dort, wo Jesus damals war. Wenn sie die Stadt sehen, beginnen sie zu weinen. Ich glaube, dass etwas ist, das die Jünger damals empfunden haben. Nämlich, dass das Reich aufgerichtet werden würde. Aber jetzt ist es doch Zeit. Ich glaube, das ist das Empfinden unter den Menschen, dass es jetzt Zeit ist, dass das Reich aufgerichtet wird. Bruder Neville, unser lieblicher und gesegneter Hirte, hat zu mir gesprochen über eine Erweckungsversammlung, die wir hier haben sollen, in der Kapelle. Und er betet schon dafür, und ich soll es auch tun. Und ich sagte ihm, das wäre etwas Gesegnetes. Ihr könnt nicht zu viele Erweckungen haben. Oft haben wir die verkehrte Einstellung einer Erweckung gegenüber. Eine Erweckung bedeutet nicht, neue Mitglieder hereinzubringen, sondern das zu erwecken, was bereits da ist. Und ich möchte Folgendes sagen, denn ich sage es aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe das Empfinden, dass es anders ist, wie es hier früher war. Ein Gefühl, dass eine tiefe geistliche Beurteilung da ist. So wie es sehr viel früher war, vor langem, dass ihr einer Sache gewiss werdet und ihr habt ein Fundament. Und ich hoffe und vertraue, dass Gott euch als Gemeinde segnen wird und dass er sich in seiner Kraft offenbaren kann. Ich sehe, dass auch der Bau vor sich geht, es ist einfach gut. Früher oder später werden wir als die Älteren die Waffen niederlegen müssen und sie den Jüngeren übergeben und werden hinaufgehen. Ihr wisst ja, ich habe die 50 überschritten und ich will es nicht wahrhaben und es scheint, als habe ich hier erst vorhin den Einkauf gemacht. Und es zeigt, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Das ist die Stadt, deren Erbauer Gott ist. Da wird kein Ende sein. Heute, als ich sprach über das Thema, es war ja Muttertag, und habe ja nicht die Mutter dargestellt, wie sie wirklich ist, alt geworden, mit Falten, und so weiter, an Krücken gehend oder im Rollstuhl, sondern ich habe es dargestellt, die Mutter in der Auferstehung, zurückgebracht in ihr Jünglingsalter, dastehend als Königin leuchtend. So möchte ich meine Mutter vor mir sehen. Nicht so, wie ich sie heute sehe, alt. Ich möchte daran denken, nämlich an das, was kommt. Und ich glaube, ihr fühlt so über eure Mutter. Ihr möchtet sie so sehen, lieblich, jung. Wie der Poet gesagt hat, das Leben war nicht leicht, aber sie lebte. Und auch eure Mutter, um etwas für euch zu tun. Gott hat einen Weg bereitet, dass sie mit euch ewig leben kann. Darüber bin ich froh. Ich weiß nicht, warum ich die Bekanntgabe machte, dass ich heute Abend sprechen würde, wer ist dieser? Ich weiß nicht, wie ich es tun werde. Ich war beschäftigt bis vor einer Stunde und 10 Minuten, Interviews und so weiter. Und einige Notfälle sind gebracht worden. Ich möchte, dass sie für Dr. Sam betet. Es geht ihm besser. Und Dr. Bolden und seine Frau und so weiter. Es geht ihnen besser. Und ich möchte, dass sie jemand Neues auf die Gebetsliste nimmt, nämlich Herbert List. Er ist ein persönlicher Freund von mir. Und solange ich ihn kenne, meinte ich, ist er Christ. Und heute bat sein Bruder mich, dass ich für die Rettung seiner Seele beten soll. Mike Egan bat mich darum, dass ich seiner besonders im Krankenhaus gedenken sollte. Ich wusste nicht, dass er mich so hoch eingeschätzt hat. Er hat seinen eigenen Pastor nicht gewollt und bat, dass ich komme und für ihn bete. Ich möchte gehen, um ihn zu besuchen. Betet für Harry. Nun, wir sind froh heute Abend, dass ich meine Freunde hier sehe, Bruder Welch, Evans und seine Familie. Ich sehe andere Besucher, vielleicht kenne ich nicht alle. Vielleicht sehe ich dort Bruder und Schwester Elmer Collins aus Phoenix, Arizona. Es scheint nicht, dass ihr älter geworden seid. Und auch ich fühle mich hier willkommen. Ich muss hier nicht bleiben oder kann hier nicht bleiben. Auch ich möchte in der Gegend in Arizona leben. Dann sehe ich Bruder Schmidt hier. Dein kleines Buch ist mir gegeben worden. Ich habe es noch nicht gelesen, aber gewiss werde ich es unterschreiben, solange ich weiß, dass du es geschrieben hast. Ich weiß, dann ist es schriftgemäß fundamentiert. Und viele andere könnte ich noch nennen. Ihr seid alle willkommen hier in der Kapelle. Und ich habe mich über den Gesang von Schwester Stricker gefreut. Sie hat einfach herrlich gesungen. Meinen Mennonitenbrüder, Gott segne euch in unserer Mitte. Ja, euch alle. Hier ein Bruder aus dem Staate Illinois. Und es sind so viele. Bitte seid nicht betrübt, wenn ich euch mit Namen nicht nenne. Ich heiße euch alle willkommen. Lasst mich aus der Schrift lesen, aus Matthäus Kapitel 21 mit dem ersten Vers. Als sie dann nach Jerusalem sich nahten, nach Bethphage, an den Ölberg gekommen waren, da sandte Jesus zwei von seinen Jüngern ab, mit der Weisung, geht in das Dorf, das vor euch liegt, ihr werdet dort sogleich eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und bringt sie mir her. Und wenn euch jemand etwas sagen sollte, so antwortet ihm, der Herr hat sie nötig, wird sie aber sofort zurückschicken. Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Als die Jünger hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, führten sie die Eselin mit dem Füllen herbei, legten ihre Mäntel auf sie, und er setzte sich darauf. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen, die im Zuge vor ihm hergingen, und die, welche ihm nachfolgten, riefen laut: Hosianna dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in Himmelshöhen. Als er dann in Jerusalem eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und zwar fragte man: Wer ist dieser? Das sagte die Volksmenge: Dieser ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. O Herr, wir fragen uns, was wir gesagt hätten, wenn wir in jenen Tagen gelebt hätten. Wir leben jedoch in einem größeren Tage, denn wir halten Ausschau nach seinem Kommen. Und während wir uns darauf vorbereiten, um unsere Herzen vorzubereiten und all die Garben hineinbringen, die wir aus der Ernte, aus dem Erntefeld hereinholen können, von nah und fern, wir sind in Erwartung auf den Tag und die Zeit, wenn wir ihn kommen sehen werden, reitend auf einem weißen Pferd, herunterkommend aus den Pforten der Herrlichkeit, um uns zu verwandeln, diesen sterblichen Leib in einen herrlichen Auferstehungsleib umzugestalten, wo keine Sünde und kein Zeichen des Todes mehr sein wird. Und wir ihn sehen werden, wie er ist, und leben und ihn lieben durch alle Zeitalter, die kommen werden. Wir danken dir für diese Gemeinde und für ihren Hirten und für die Ältesten, für die Diakone, für alle, die hier kommen und für alle, die zu Besuch gekommen sind. Es sind Schafe derselben Herde, vielleicht nur aus einem anderen Stall. Wir bitten dich, segne sie heute mit deiner Gegenwart und nähre uns, speise uns mit deinem Wort, dass wir von hier gehen heute Abend mit dem Entschluss, bessere Christen zu sein, wie wir es je waren. Mögen wir mit neuer Hoffnung im Herzen von hier gehen, mit Freude und auf sein Kommen warten. Wenn wir solche in unserer Mitte haben, die krank und leidend sind, wollen wir nicht vergessen, für sie zu beten. Wir sind in das Gebäude gekommen, sind versammelt, um anzubeten. Hier sind Kranke gekommen, mögen sie gesund von hier gehen. Wir bitten für diejenigen, die irgendwo in Heimen, in Krankenhäusern, irgendwo auf dem Bett des Leides sind. Wir beten, o Gott, dass die Hand deiner Barmherzigkeit zu ihnen jetzt herunterreiche. Wir beten für solche, die gleichgültig sind heute Abend, die noch nicht geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist, die dich noch nicht kennen und noch nicht wissen, was es bedeutet, mit Gott verliebt zu sein. Sie verstehen nicht, was sie vermissen und verpassen. O Gott, und wenn es eine Radioversammlung wäre, wodurch sie erfasst würden, rufe sie. Herr, mögen wir überwältigt werden, unsere Zuneigung zu dir da sein. Herr, ehe die Tür der Barmherzigkeit verschlossen wird und die Draußenbleibenden dem Gericht begegnen müssen. Herr, wir bitten um all diese Dinge im Namen des Herrn Jesus und zu seiner Ehre. Amen. Es war solch eine große Volksmenge versammelt. Es war kein Raum, dass Menschen noch irgendwo übernachten konnten. Sie haben draußen geschlafen, entlang der Wand auf dem Erdboden. Denn dieses war ein Passamahl. Und Menschen kamen von überall aus der bekannten Welt, um zu der Zeit anzubeten. Es war die Zeit, wo das Passahlamm geschlachtet wurde. Und es hat ja ihre Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, versinnbildlicht. Und sie haben jedes Jahr dieses Passafest gefeiert. Und es war eines der größten Zeiten und oder Begebenheiten in der jüdischen Religion. Denn es bedeutete, das ist der Tag unserer Befreiung. Die Menschen dachten gern daran, nämlich an den Tag ihrer Befreiung. Oh, wie sollte jeder von uns heute Abend zurückgehen zu der Zeit, als wir befreit wurden? Was es uns bedeutete. Ich kann mich daran erinnern, in meiner eigenen Erfahrung, wie mein jugendliches oder das Herz eines jungen Menschen so Verlangen hatte, Gott zu erleben. Ich habe sogar gesagt, Herr, wenn ich könnte, würde ich kommen, an deine Türe klopfen, um mit dir zu sprechen. Ihr kennt ja meine Lebensgeschichte. Weil ich nicht zu ihm reden konnte, wollte ich ihm einen Brief schreiben. Ich hatte seine Stimme ja schon gehört. Ich war ja oft in der Wildnis und ich kannte einen Pfad, auf den ich mich immer begab, ob zum Fischen, ob zum Jagen. Und ich dachte, ich werde zu Gott schreiben. Und zwar so, treuer Herr Jesus. Und dann wollte ich den Brief an einen Baum heften und meinte, wenn Gott ihn dann sieht, wird er mir antworten. Aber dann an dem Abend, ich mag mein Alter vergessen, ich mag meinen Namen vergessen, wenn die Zeit andauern würde, aber die Stunde werde ich nie vergessen, als er mich von der Sünde befreite. Etwas geschah tief in meinem Inneren und das hat mich festgehalten während all der Stunden der Dunkelheit. Es war die Stunde meiner Befreiung. Das Gewicht der Sünde verließ mich. Ich war eine neue Person, eine neue Kreatur in Christus Jesus seit dem Augenblick an. Diese Juden, sie kamen jedes Jahr und dort innerhalb des Tempels war ein Born und man nahm das Brot, man nahm die bitteren Kräuter und das Lamm und man trank aus dieser Quelle und sie frohlockten gemeinsam, denn Gott hatte ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Dieses war nun die Zeit des Passahlammes und nicht nur das, sondern ein besonderes Passahfest. Ihr wisst ja, wenn wir manchmal zur Gemeinde gehen, und wir mögen immer gehen, aber manchmal geschieht dann etwas Besonderes. Und dieses war eine dieser besonderen Zeiten. Die Luft war voller Erwartung. So wie es heute ist. All die Augen, die dorthin, der Leute, die hinkamen, haben darauf gewartet, dass er zu den Toren einziehe. Und ich glaube, es ist heute sehr viel, wie es damals war. Denn solche, die ihn lieben, sehnen sich und schauen aus nach seinem Kommen. Die Luft ist voll mit Erwartung. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Erde ja so geworden ist, wie wir sie sehen, und die Wissenschaft uns sagt, dass es noch 3 Minuten bis Mitternacht ist. Und ich bin sicher, ihr habt die Geschichte gelesen von dem Mann aus der Armee. Er sagte, wenn es noch einen Krieg geben wird, dann dauert er nur 3 Minuten. Die alten Tage, über Jahre hinaus Krieg zu führen, sind längst vorbei. Sie sagen, der nächste Krieg wird nur 2 bis 3 Minuten dauern. Wenn irgendjemand sich irgendwann vergisst und auf den Knopf drückt und die Sache losgefeuert wird, und wir haben ja überall die Sensoren, die das aufnehmen würden, und wir wissen, woher und wie wir den Schlag zurückgeben sollen. Nun, dort auf dem Passafest wusste man, dass etwas Besonderes geschehen würde. Und man fragte sich, was wird es sein? So ist es heute. Jeder, fast jeder weiß, dass etwas geschehen wird. Jeder weiß es. Ihr könnt zu dem Sünder sprechen, zu dem Geschäftsmann, zu irgendjemand. Und irgendwie ist solch eine Unruhe in der Welt. Aber gleich, ob ihr zu einem Mann, zu einer Frau spricht, und wer auf sein Kommen wartet, auf dessen Angesicht strahlt seine Herrlichkeit wieder. Sie warten auf dieses große Ereignis. Die ganze Luft ist gefüllt damit. Mit Erwartung, dass etwas geschehen soll. Die Welt weiß nicht, was geschehen wird. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes weiß, was geschehen wird. Sie weiß, bald wird die Posaune ertönen. Und wir werden ihn kommen sehen, aus der Herrlichkeit kommend, auf dem weißen Pferd, und das Heer des Himmels ihm folgen. Und die Toten in Christus werden auferstehen, und gemeinsam werden wir entrückt und ihm in der Luft begegnen. Danach schauen wir aus. Wir verlangen danach. Und es ist uns gesagt worden, dass die Seelen derer, die uns vorausgegangen sind, und der Mütter und so weiter, der Väter, sie warten und rufen, wie lange noch, o Herr? Eure Mutter möchte euch genauso wiedersehen, wie ihr sie wiedersehen möchtet. Unsere Angehörigen möchten uns sehen, wie wir sie sehen möchten. Oh, welch eine Wiedervereinigung wird das sein, wenn wir alle Angehörigen wiedersehen und sie in den Auferstehungsleibern, in dem verherrlichten Leibe sehen werden und dort in der, nach der Auferstehung zusammen mit ihnen sein werden. Oh, welch ein Charakter sollten wir haben? Wie sollten wir verwandelt sein in Lieblichkeit und Demut, nicht im Hassel und Bassel, im Hin und Her, in Eile? Wir werden ja die Ewigkeit haben, um mit dem Herrn dort zu sein. Oh, dieses nervöse Zeitalter, in dem wir leben. Nicht mehr Zeit für irgendetwas. Nein, ein Hin und Her, ein Hin und Her. Es ist ein furchtbarer Tag. Und dann, während sie warteten, dass etwas geschehen sollte, es war eigentlich schlecht, dass viele während dem Passafest nicht das Vorrecht hatten, ihn zu sehen. Obwohl sie wussten, dass etwas geschehen würde, doch konnten sie ihn nicht sehen. So wird es auch bei dem Kommen des Herrn sein. Viele Menschen sind unruhig heute. Sie wissen, dass etwas im Begriff ist zu geschehen, aber sie werden ihn nicht sehen. Denn er wird kommen in der Stille der Mitternacht, um diese kleine Gemeinde hinwegzunehmen, die verlangt hat, die wartete und es erwartet hat, dass er kommt. Das sind diejenigen, die er wegnehmen wird bei seiner Wiederkunft. Viele leben im Glanz und im Glitzer und sie nähren ihre Seelen mit den Dingen dieser Welt. Sie wissen nicht, was geschieht. Sie werden es erfahren, nachdem die Gemeinde zur Herrlichkeit eingegangen ist. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, um sie hinwegzunehmen. Wir können sehen, dass wir dahin wieder zurückgekommen sind. Wir stellen weiter fest, dass diese Erwartung, die wir haben Gott gegenüber, sie ist in der Schrift gegeben worden und er erscheint immer denen, die ihn erwarten. Immer denen, die ihn sehen möchten. Und ich bin dessen sicher, dass das die Hoffnung ist, die wir heute Abend in unseren Herzen tragen. Es war, glaube ich, vor etwa 6 Monaten, da habe ich Zeugnis abgelegt vor Menschen und ich sagte alles, woran ich denken konnte. Und ich sagte, jederzeit könnte er wiederkommen. Warum ich das sagte, weiß ich nicht. Ich sprach von Bruder Bosworth. Als ich diesen alten Heiligen sah, ihn besuchte, als er mit über 80 Jahren heimging, meine Frau und ich gingen ihn besuchen, ehe er starb. Ich musste etwas sagen. Ich mag es, wenn Heilige sterben, wenn sie so heimgehen. Und ich eilte mich so, dass die Reifen heiß geworden sind. Und dann sahen wir diesen alten Patriarchen dort liegen. Als er mich sah, erhob er sein Haupt, streckte seine bleich gewordene Hand zu mir hin. Und ich hab ihn umarmt und hab gerufen, mein Vater, die Wagen Israels und seine Reiter. Er war ein geheiligter Gottesmann. Und ich sagte, Bruder Bosworth, ich möchte dich etwas fragen. Glaubst du, dass du gesund wirst? Nein, sagt, ich bin doch gar nicht krank. Ja, ich fragte, was ist denn? Ich gehe heim, war die Antwort. Er sagt, ich bin müde und überdrüssig dieser Welt. Ich möchte heimgehen. Und ich sagte, ja, begreifst du, dass du stirbst? Und dann sagt er, jetzt möchte ich dich etwas fragen. Er hatte ja wohl fast 70 Jahre Dienst. Ich fragte, was war dein herrlichstes Erlebnis, dein schönster, da kannst du noch sprechen. Dann sage es mir. Welches Erlebnis hattest du während deinem Leben mit Gott, das du als die größte Stunde deines Lebens bezeichnen kannst? Sollte ich leben, um sein Alter zu erreichen, dann wüsste ich, welche dunklen Stunden über meinem Pfade waren. Und er sagte, mein geliebter Bruder, dies ist die herrlichste Zeit meines Lebens. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, die lieblicher und herrlicher gewesen wäre als diese. Ich schaute ihm ins Angesicht und ich fragte wieder, weißt du überhaupt, dass du jetzt stirbst? Er sagt, ich liege doch nicht hier, um zu sterben. Ich liege hier, um zuzuschauen, wie das Tor sich öffnet und ich eingehen kann in die Herrlichkeit. Das ist die Weise, wie man sterben soll. Und ihr wisst ja, ungefähr 2 Stunden vor seinem Abscheiden, es war 2 Tage, dass er im Koma war, und dann kam er zu sich. Und dann hat er Leute begrüßt, streckte die Hand und sagte, guten Morgen, so und so, guten Morgen, hat begrüßt. Viele von denen, die er zum Herrn geführt hatte, eine ganze Stunde hatte Hände geschüttelt und gesagt, ich bin so froh, dich zu sehen. Und mit seiner Mutter, mit seinem Vater, mit allen, bis das Leben seinen Leib verließ und der Kopf in das Kissen fiel und seine Seele zum Herrn Jesus gegangen war. Nichts ist dem vergleichbar, ihm zu dienen, ihn zu erwarten. Und als ich zu diesem Mann sprach und ihm dieses Erlebnis sagte, sagte ich, Herr, Oh, wäre es nicht herrlich, wenn wir ihn sehen? Oh, wenn er heute käme. Er sagte, Bruder Branham, mach den Leuten doch keine Angst. Ich fragte, was meinst du? Er sagte, versuche doch den Leuten nicht zu sagen, dass die Welt zu einem Ende kommt, dass Christus kommt. Das bringt sie doch in Sorgen und in Nöten, in Nöte. Nein, sagte ich, die, die nach seinem Kommen Ausschau halten, für sie ist es die herrlichste Nachricht, dass Jesus im Begriff ist zu kommen, um seine Gemeinde heimzuholen. Das Alter wird in die Jugend verwandelt werden. Freude wird gegeben anstatt Leid. Leben wird gegeben anstatt Tod. Unsterblichkeit für die Sterblichkeit eingewechselt. Oh, welch ein Moment wird es sein, wie herrlich, wenn er kommt. Wir halten Ausschau nach ihm. Damals haben sie ihn auch erwartet. Und als er kam, stellen wir fest, dass es zwei Gruppen gab. Die eine war für ihn, die andere war gegen ihn. Und so finden wir es auch heute. So ist es jedes Mal bei seinem Kommen. Es geht eine Trennung unter dem Volke durch. Die einen für ihn, die anderen gegen ihn. Das ist Satan. Und heute, wenn wir darüber nachdenken, sehen wir nicht, dass sich etwas geändert hätte. Die Menschen sind geblieben, wie sind, und der Geist ist ja geblieben, wie er war. Als sie damals zum Tor hinausschauten und sahen ihn auf der weißen Eselin hineinreiten, begann das Jauchzen, der König des Himmels kam. Die Menschen liefen hin und ganz Jerusalem war in Bewegung. Es ist etwas Besonderes, wenn Jesus kommt. Da ist Bewegung. Die ganze Stadt war in Bewegung. Und sie konnten es nicht verbergen. Und die Prediger jener Tage, sie mussten ja irgendeine Antwort geben über das, was da geschah. Es war das Passafest. Und sie fragten, wer ist denn dieser? Die Luft war doch gefüllt mit der Erwartung des Kommens des Herrn nach Jerusalem. Die Luft voller Erwartung. Und es sieht aus oder scheint, als hätten die Lehrer gewusst haben müssen, was vor sich geht. Der hohe Priester hätte es wissen müssen. Die anderen Priester hätten es wissen müssen. Es hat sich noch nicht geändert bis heute. Denn der Heilige Geist läuft dem Kommen des Herrn voraus. Und so, wie der Heilige Geist beginnt, über die Erde die Erweckung auszubreiten, überall hin, große Wunder und Zeichen geschehen, Heilungen sind geschehen, Weissagungen gegeben worden, alles zusammenfassen der apostolischen Segnungen sind in die Gemeinde zurückgekommen. So, wie es damals war, so ist es jetzt. Aber der Geist der Ungläubigen fragt, wer ist denn dieser? Manche von ihnen glaubten an den Herrn Jesus und sagten, er sei ein guter Mensch. Andere sagen, ein guter Mensch. So sagen sie es heute auch, wie ein Napoleon und andere Größen, ein Kämpfer. So vergleichen sie ihn. Als einen George Washington, ein Mann, der wahrhaftig war. Aber er war doch mehr als das. Habt ihr die Schrift beobachtet? Dies ist ein Prophet, sagte man, der aus Galiläa kommt. Und sie versuchen heute das Gleiche zu sagen. Wenn sie diese große Bewegung des Herrn sehen, um zurückzuerstatten, Gesundheit zu geben, Leiden wegzunehmen, und sehen, wie Gott seinen Geist gebraucht, um die Gedanken der Menschen zu unterscheiden und zu tun, was er tat, als er auf Erden war. Und er hat's ja verheißen, was geschehen würde. Dann sollten ja die Gemeinden und die Menschen, sie sollten fragen, wer ist denn dieser? Sie haben damals nicht verstanden, weil keiner ihn begreifen konnte. Er hat ja keine Schulung, kein Seminar. Aus welch einer theologischen Schule kommt er? Und so ist es heute. Die meisten Menschen, die gesalbt sind, sie fragen trotzdem, aus welcher theologischen Schule kommt er? Aber die Zeichen und die Wunder, die Heilungen, alles, was verheißen war, begleitete den Heiligen Geist, während er unter dem Volke wirkte. Heute fragt man, aus welcher Schule sind sie? Sobald ihr in eine Stadt kommt, um eine Erweckung abzuhalten, die erste Frage, zu welcher Denomination gehörst du? Ich hatte ein Interview am Freitagnachmittag mit dem römisch-katholischen Priester der irischen Kirche hier. Und ich wurde ihm gerade vorgestellt, ein feiner Mensch. Die erste Frage, Mr. Brennan, zu welcher Denomination gehörst du? Ich sagte, ich gehöre zu keiner. Und dann fragt er, bist du ordiniert worden? Ich sagte, ja. Und er fragte, wer hat dich ordiniert? Ich sagte, der Herr Jesus hat es getan, er gab mir seinen Geist und hat mich dazu bestimmt, das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich beauftragt. Das ist die Ordination, die wir brauchen. Jesus sagte seinen Jüngern nicht, und ich kritisiere euch nicht, ihr habt alle in einer Zeit gelebt, aber er sagte nicht, gehe, studiere, um ein Prediger zu werden. Er sagte, bleibet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er sagte das zu Menschen, die ihren eigenen Namen nicht schreiben konnten. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann sollt ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Amen. Das ist die Ordination. Wir haben keinen Bericht, dass Jesus eine Schule besucht hätte oder einen Seminarabschluss hatte. Und dennoch sind in seinem Namen mehr Seminare errichtet worden und Schulen und wie in je einer anderen Sache auf Erden. Und es ist nicht berichtet, dass er zur Schule ging und wie viele Schulen sind jetzt in seinem Namen errichtet worden. In keinem anderen Namen unter dem Himmel sind so viele Schulen errichtet worden. Wir wissen nicht und wird nicht berichtet, ob er je ein Buch geschrieben hat. Und über ihn sind mehr Bücher geschrieben als über irgendjemand anders. Die Bibel ist das berühmteste und weit verbreiteste Buch auf Erden. Aber seht, in den Tagen der göttlichen Gnadenheimsuchung fragten sie, wer ist dieser? Gott nimmt etwas, das nichts ist, um etwas daraus zu machen. Seht, und als sie ihn sahen, wie er hineinritt, jemand sagt, er ist ein großer Mann. Heute sagen sie es auch. Ihre Schulen der Theologie sagen es, dass Jesus ein großer Mann war, ein guter Mann. Manche sagen sogar, er war ein Prophet. Wenn er nur ein Prophet oder guter Mann war, wären wir heute noch in unserer Sünde. Er war mehr als ein Prophet. Er war mehr als ein guter Mensch. Er war gut. Er war der Gottprophet. Er war mehr als das. Er war Gott. Offenbart im Fleische, um die Sünden hinwegzunehmen. Und während er hineinritt, sagten viele, er ist der Heiler. Oh, wir haben gesehen, wie er die Augen der Blinden öffnete. Wir haben gesehen, wie die Krüppel gehen konnten. Wir haben gesehen, wie er betete und das Fieber das Kind verließ. Aber dann gab es auch diejenigen, die ihm nur wegen den Broten und der Fische folgten. Solche gibt es auch heute. Sie kommen zur Heilung, sie folgen ihm. Es ist für sie wie eine Oase. Oh, sie kommen. Und dann würdest du bitte für mich beten, dass der Herr Jesus mich heilt. Und sobald sie herauskommen aus dem Krankenhaus und sonst wo, hinein in die Welt gehen sie. Wie ein Hund zu seinem Geschwein und ein Schwein zurück in den Kot. Sie folgen ihm, wenn sie etwas Gutes von ihm bekommen können. Sie benötigen ihn eben nur für solche Sachen. Etwas, das sie von ihm empfangen können. Aber sie wollen ihm nicht dienen. Auch diese Volksmenge ist heute noch da. Damals waren 10 geheilt worden, 9 kamen nur zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Einer kehrte zurück und bedankte sich bei ihm. Die anderen gingen davon, undankbar. Und wenn die Menschen in Amerika, die durch die Kraft Gottes geheilt wurden, auch ihre Herzen Gott weihen würden und ihm zuwenden würden, dann würde solch eine Erweckung ausbrechen, dass alle Bars und alle Kinosäle alles pleite machen würden und alle Kirchen gefüllt würden. Seht, die Theater würden am Sonntagabend leer sein. Eine Erweckung würde ausbrechen in dieser Nation. Aber wenn Sie die Dinge geschehen sehen, die Gott tut, fragen Sie immer noch, wer ist er? Wer ist er, der da kommt? Woher kommen Sie? Wer ist er? Welche Vollmacht hat er? Ich werde es nie vergessen, in Johannesburg, Südafrika. Ich war gerade 30 Minuten vorher angekommen und war 3 Tage und Nächte unterwegs, war sehr, sehr müde. Und man nahm mich dorthin, wo etwa 60.000, 70.000 Menschen versammelt waren. Und als ich auf der Plattform war, begann der Heilige Geist zu wirken. Und ich sah einen Bus kommen und der Name darauf war, hatte die Stadt Durban. Und ich sah, wie Menschen mit verschiedenen Gebrechen kamen. Ein junger Mann, dessen Fuß 6 Zoll kürzer war. Und dann war die Vision vorbei. Und ich sah dann das Licht wieder. Und plötzlich sah ich, wie das Licht über diesem Mann hing. In der Versammlung. Ich dachte, den habe ich doch vorhin gesehen. Und ich habe ihn beobachtet, das Licht blieb über ihm hängen. Und ich wartete, bis der Übersetzer gesagt hatte, was ich bereits sagte. Und im Gesicht sah ich, wie der Mann sich erhebt, die Krücken von sich wirft. Und sein 6 Zoll kürzeres Bein wurde lang in einem Moment. Und ich sagte zu dem Mr. A.J. Skuman, ich sagte, Mr. Skuman, nimm mein Wort jetzt schnell, ich sehe eine Vision. Der junge Mann, der dort hinten sitzt, mit dem weißen Hemd, er kommt aus der Stadt Durban, etwa 1500 Meilen von hier. Er kam im Bus und er musste heimlich von seinem Vater und Mutter gehen, denn sie wollten ihn nicht gehen lassen. Aber er glaubt an den Herrn Jesus Christus. Eins seiner Beine ist 6 Zoll kürzer. Der junge Mann sprang auf. Und ich sagte, junger Mann, der Herr Jesus hat dich geheilt. Und in einem Augenblick ist sein Bein 6 Zoll länger geworden. Und man brachte den jungen Mann auf die Plattform. Ärzte haben ihn untersucht. Ihr habt sein Bild, sein Foto in meinem Buch gesehen. Ich stand dort nur einige Momente. Ich sah einen grünen Wagen auf der Straße fahren und hatte einen Unfall. Ein junges, blondes Mädchen hatte den Unfall und ihr Rückgrat war gebrochen. Und ich sagte plötzlich, ich sehe ein grünes Auto. Es kam von der Fahrbahn ab, ist gegen den Baum geprallt und hat das Rückgrat gebrochen und ist in einem sehr kritischen Zustand. Ich sah sie aber nirgendwo. Und ich stand dort und wartete einige Momente. Und ich sagte, begreift, seid nicht abergläubisch. Es ist der Herr Jesus in der Kraft der Auferstehung wirksam durch den Heiligen Geist. Und ich sah die Vision noch einmal. Aber ich sah nicht die junge Frau. Ich sah nur die Vision. Aber das Licht war vor mir, wie ihr es auf dem Bild seht. Und plötzlich neigte es sich und es war kurz vor der Plattform und ich sah die junge Dame. Ich sagte, junge Dame, der Herr Jesus hat dich geheilt. Und ihre Mutter schrie, sag ihr nicht, dass sie aufstehen soll. Sie ist schrecklich krank, wenn sie sich bewegt, wird sie sterben. Aber die junge Dame ist aufgesprungen, hat gerufen, geschrien und Gott gedankt. Und die Mutter fiel in Ohnmacht und fiel auf die Bahre, auf der die Tochter gelegen hatte. Seht, überall sind Kritiker. Auch dann, wenn der Herr sich offenbart. Und plötzlich steht jemand auf und sagt, du Amerikaner, jetzt sage mir, in wessen Namen und in wessen Vollmacht du das tust und zu welcher Kirche du gehörst. Seht ihr? Überall das Gleiche. Sie verstehen es nicht. Sie schauen nicht aus nach diesen Dingen. Die Gemeinden halten nicht Ausschau nach dem Kommen des Herrn und den Heiligen Geist, der hier ist, um sein Kommen zu bezeugen und die Dinge geschehen zu lassen. Jeder will seinen eigenen Weg weitergehen. So war es damals. Jede Gruppe hatte ihre Ideen. So, das war jetzt die erste Seite. Es war die Kassette, die ich gar nicht abspielen wollte. Obendrein. Aber ich hatte sie auch in Händen. Wahrscheinlich für morgen gedacht, wie dem auch sei. Wie dankbar sind wir, dass Gott so mächtig gewirkt hat. Und wir haben gehört, der Herr ist derselbe. Ich habe nicht vernommen, dass er zwischendurch nochmal gestorben wäre. Er lebt in Ewigkeit und hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es kann nicht anders sein. Wo dasselbe Evangelium Jesu Christi gepredigt wird wie damals und jetzt wieder durch Bruder Brennen, können und dürfen wir mit denselben Dingen rechnen. Das Gleiche muss geschehen. Der Herr ist derselbe. Sein Wort, seine Kraft, alles ist so geblieben, wie es je war. Bei ihm kann sich nichts ändern. Können wir noch glauben? Können wir als Gläubige noch glauben? Oft ist es für Menschen, die neu hinzukommen, einfacher zu glauben. Wir, die wir Gottes Wort jahrelang gehört haben, tun uns manchmal schwer, von Herzen zu glauben. Und ich sage euch, was der biblische Glaube ist. Nicht, er wird es tun, sondern er hat's getan. Es ist vollbracht. Er hat mich erlöst. Er hat mich geheilt. Er hat mich befreit. Er hat mich gerettet. Das ist der biblische Glaube. Nur wer glaubt, dass er es schon getan hat, wird es erleben können. Denn der zukünftige Glaube kann keinem gegenwärtig helfen. Ihr kennt ja die Geschichte in Johannes 11, als Martha sagte, ich weiß, dass er am jüngsten Tage auferstehen wird. Das war noch sehr weit weg. Glaube für die entfernte Zukunft hat in dem Moment nichts eingebracht. Im Gegenteil, der Herr hat es deutlich ausgesprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Amen.
Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Glaubst du das? Er sagt, ja, ich glaube. Und schon geschah es. Nicht glaube, dass der Herr es irgendwann tun wird, sondern glaube, dass er es getan hat. Er war verwundet um unsere Übertretungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten.
Amen.
Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn jemand natürlich von meinen teuren Schwestern und Brüdern darauf wartet, so aus dem Jahre 70, dem Alter entsprechend, in 17 zurückverwandelt zu werden, dann habe ich dazu zu sagen, darauf müssen wir warten, bis die Verwandlung unseres Leibes kommt. Denn so lautet die Verheißung der Schrift. Aber wenn es darum geht, eine Reparatur an diesem Leibe vorzunehmen, Gott kennt den Leib am besten. Er hat ihn gestaltet. Wenn er einen Mechaniker fragt, was am Auto nicht funktioniert, er kennt das Auto in- und auswendig. Der kann es auch schön reparieren. Der Schöpfer ist doch gegenwärtig. Um das, was in der Schöpfung nicht in Ordnung ist, nicht funktioniert, das kann er funktionsfähig machen. Er kennt sich darin doch aus. Und deshalb kommen wir auch zu ihm und sagen, Herr, du hast es schon getan. wir glauben es. Lass es jetzt an mir, an uns offenbar werden, dass es ein vollbrachtes Erlösungswerk ist, in dem wirklich alles enthalten ist, für Geist, Seele und Leib. Möge es geschehen, dass durch diese kurze Ansprache lebendiger Glaube in uns allen Einzug gehalten hätte. Auch das haben wir gehört von dem gesegneten Heimgang des F.F. Bosworth, den ich auch noch persönlich kennengelernt habe. Ein Mann des Glaubens, ein Mann, der sich von Gott mächtig gebrauchen ließ. Aber ein Mann, der genau wusste, als er den Dienstbruder Brenhim sah, dass er diesem Manne die Plattform einzuräumen hat. Das ist unbeschreibliche Gnade, wenn das einem Menschen, der großen Erfolg hatte, auch im Gebet für die Kranken, als dieser alte, große Gottesmann sah, was Gott durch den Dienstbruder Brenhims tat, hat er gesagt, so, jetzt werde ich dir zu Diensten sein, mit dir reisen und nach dem Rechten sehen. Und vielleicht nachmittags mal eine Bibelstunde halten. Wichtig ist, dass ich da bin, wo Gott wirkt. Schöne Einstellung. Hätten mal all die Evangelisten eine solche Einstellung gehabt, hätte Gott ihnen helfen können und sich ihnen offenbaren und das kundtun, was für diese Zeit notwendig ist. Was mir zu Herzen ging, war dieser selige Heimgang. Nicht in Not geraten, nicht nervös werden und vielleicht schreien, das habe ich noch gut zu machen und das hätte ich und das hätte ich und das hätte ich, sondern einfach selig heimgehen und dann zu sagen oder gefragt zu werden, welches war der schönste Tag, die schönste Zeit, dein herrlichstes Erlebnis, sage es in all diesen Jahren, über 70 Jahre, sage, was war die schönste Zeit und sag, jetzt ist die schönste Zeit, jetzt gehe ich heim, meinen Herrn, der mich geliebt hat, zu sehen. Ich warte nur darauf, dass sich die Pforte öffnet, damit ich hineingehen kann. Das ist seliges Heimgehen. Uns allen ist es zu wünschen, aber wir werden ja wahrscheinlich nicht mehr alle entschlafen. Das glaube ich zumindest. Ich glaube von ganzem Herzen, dass viele unter uns sind, die nicht mehr entschlafen werden. Viele, die das Kommen des Herrn miterleben werden. Und wenn Kritiker sagen, Paulus habe das schon damals geschrieben, dann muss ich sagen, das hat er für unsere Zeit geschrieben, damit wir das heute sagen können. Amen. Denn was wir sagen, muss ja schon in der Bibel stehen. Also hat Gott für alles in ganz herrlicher Weise gesorgt. Die Kritiker werden das so nicht sehen. Aber umso klarer dürfen wir das sehen. Alles ist um unseren Willen geschrieben worden. Und so sind wir Gott, dem Herrn, auch für diese Ansprache von Herzen dankbar. Möge es uns angesprochen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir Inventur vornehmen und uns prüfen, wie wir vor dem Herrn stehen. Bruder Kopfer und ich sprachen vorhin ganz kurz im Büro. Und wir sagten zueinander, würden wir heute als Gläubige so leben, wie wir lebten, als wir gläubig wurden, sähe schon ganz anders aus. Merkt ihr, was gesagt wird? Wie war's um uns alle bestellt, als wir frisch gläubig geworden waren? Wie war's da um dich, um mich, um uns alle bestellt? Noch einmal zur ersten Liebe zurück. Noch einmal zu den ersten Werken zurück. Noch einmal zu den Tagen, wo man die Sonne nicht untergehen lässt. Es sei denn, Dinge sind geordnet. Noch einmal zurück. Und ich sage es wird kommen müssen, wenn wir die Vollendung miterleben wollen. Niemand wird daran vorbeikommen. Nein, es wird dieser Weg beschritten werden müssen. Und eine göttliche Harmonie und alles, was dazu gehört, wird unter seinem Volke aus Gnaden offenbar werden müssen. Und vielleicht soll ich sagen, dürfen, und es wird so werden, weil anders keine Vollendung und Zubereitung möglich ist. Es muss zurückkommen zu einem Herz und einer Seele. Wirklich einmütig im Geiste, im Namen des Herrn, mit Gottesfurcht und alles, was dazu gehört, in unserem Leben und in unserem Herzen. Bis auch wir dann ausrufen können, komme bald, Herr Jesus. Denn ganz am Ende ruft ja der Geist und die Braut, komme bald. Also muss eine völlige Übereinstimmung des Geistes in der Braut mit dem Worte stattfinden. Ich möchte einfach dabei sein. Ich möchte dabei sein, koste, was es koste, wenn der Herr sein Werk zur Vollendung bringt. Und wie groß wird die Freude sein, wenn wir an jenem Tage feststellen, dass wir es durch die Gnade Gottes geschafft haben und würdig erfunden werden, allem zu entfliehen, das da kommen soll über den Erdkreis, um vor dem Menschensohn zu erscheinen und beim Herrn zu sein. Gott segne uns alle. Amen.